Trauer kann total unterschiedlich sein. Das muss sich nicht in typischen Symptomen wie Tränen und Weinen irgendwie äußern. Kleine Kinder können noch gar nicht verstehen, was heißt eigentlich dieses für immer. Das bedeutet, dass die ganz anders trauern. Die springen in so Pfützen rein, kann man sagen, in so Trauerpfützen. Und genauso schnell springen die auch wieder raus. Erstmal ist jede Reaktion auf den Verlust und auf die Erfahrung völlig normal. Was absurd ist, ist die Erfahrung, die wir da machen. Also nicht die Reaktion ist verrückt, sondern das Ereignis ist verrückt. Ich möchte, glaube ich, gern Vertrauen weitergeben. Vertrauen in die Welt und in uns Menschen, dass wir solche Prozesse überstehen und im besten Fall gestärkt daraus hervorgehen und dass wir das gut meistern werden. Und Vertrauen auch in die Kinder, dass die das schaffen, einen Umgang damit zu finden. Und ich glaube, es braucht in Trauerprozessen auch ein Stück weit eine Hoffnung. Also dieses Vertrauen, was ich vermittle, ist auch Hoffnung auf, es geht weiter. Das brauchen wir.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Trauer und den Umgang mit Verlusten, besonders bei Pflegekindern. Ich freue mich, dass ich dieses Thema mit meiner Kollegin Marie Hoppe besprechen konnte. Sie ist Familienberaterin, Traumapädagogin und ehrenamtlich dazu noch in der Notfallbegleitung Münster tätig. Unser Gespräch war, wie ich finde, voller wertvoller Ideen und Impulse. Und trotz des ernsten Themas war es auch erstaunlich leicht und vor allem hoffnungsvoll. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt nun viel Spaß mit dem Interview. Marie, erstmal herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Es freut mich, dass du dabei bist. Marie, du bist Familienberaterin und Traumapädagogin. Die erste Frage, was ist eigentlich eine Traumapädagogin?
Ja, erstmal hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Also die Traumapädagogik beschäftigt sich mit der Idee, dass dysfunktionale Verhaltensweisen biografisch begründet sind und so auch verstehbar sind. Heißt, in der Traumapädagogik geht es darum, methodische Ansätze zu entwickeln, um dem Klienten, den Kindern und Jugendlichen dabei zu verhelfen, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten.
Mhm. Und wenn ich an das heutige Thema denke, so ein erster Impuls, Trauma und Trauer, das ist ja irgendwie schon, hat das ja schon sprachliche Ähnlichkeiten. In welcher Verbindung stehen denn vielleicht Trauma und Trauer? Gibt es da auch eine inhaltliche Verbindung?
Es gibt definitiv auch eine inhaltliche Verbindung. Die Symptome gleichen sich beispielsweise immer mal wieder. Die Trauer hat immer mit hohen emotionalen Belastungssymptomen zu tun. Heißt eine tiefgehende Trauer, eine Sehnsucht, eine innere Leere. Und das Gleiche spüren auch Menschen nach einer traumatischen Erfahrung. Die Ursache unterscheidet sich in der Regel. Also der Trauerprozess hat die Ursache, dass es einen Verlust gab. Das muss nicht unbedingt der Tod eines Menschen sein. Das kann auch der Verlust des Zuhauses sein oder Beziehungsabbrüche, die dazu führen, dass Trauerprozesse beginnen. Und die Ursache von einem Trauma ist in der Regel eine extrem bedrohliches Ereignis gewesen.
Mhm.
So, dementsprechend ist es deutlich tiefgreifender, so eine traumatische Erfahrung. Man kann aber auch sagen, dass eine Trauererfahrung zu einem Trauma werden kann, wenn Trauer nicht gut verarbeitet wird.
Mhm. Können wir später auf jeden Fall, glaube ich, noch näher einsteigen. Was ich aber vorher noch wissen will, du bist neben deinem eigentlichen Beruf als Familienberaterin hier bei uns, bist du noch ehrenamtlich tätig, nämlich bei der Notfallbegleitung in Münster. Wie sieht dort deine Tätigkeit aus? Was machst du da?
Wir sind ein Team ehrenamtlicher Mitarbeiter und werden über die Feuerwehr und über die Polizei zu Einsätzen dazu gerufen. Wir decken 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr ab über einen Dienstplan und werden dann in bestimmte Einsätze gerufen. In der Regel sind das Einsätze wie beispielsweise die Überbringung von Todesnachrichten, bei denen wir die Polizei begleiten, oder Verkehrsunfälle mit Todesfolge, Suizide, da werden wir häufig auch dazu gerufen. Ganz häufig werden wir dazu gerufen, wenn Kinder, Jugendliche, junge Familien beteiligt werden, beteiligt sind an diesem Verlust. Ja.
Was hat dich dazu bewogen, das zu tun?
Ich glaube, das ist tatsächlich auch biografisch begründet. Ich bin relativ früh schon als Kind mit einem Suizid in der Nachbarschaft konfrontiert gewesen und habe mir die großen Fragen des Lebens gestellt. Also warum müssen Menschen sterben? Warum entscheiden sich Menschen, sterben zu wollen? Und so war das irgendwie frühzeitig Thema in meinem Leben. Viele, viele Tode, viele Beerdigungen, die ich alle total gut geschafft habe, kann ich heute sagen. Und das ist das, was ich gerne Menschen mitgeben möchte. Also eine Unterstützung in diesen schwierigen Phasen. Und gerade die Notfallseelsorge, Notfallbegleitung ist da eine unglaubliche Unterstützung in dieser Akutsituation, heißt in der ganz unmittelbaren Erfahrung über den Tod. So, und das ist eine wichtige Einheit, um zu einem hilfreichen Prozess beizutragen. Die ersten Stunden sind richtig wichtig.
Ja, das glaube ich gern. Ohne dass du jetzt ich will jetzt keine dramatischen Beispiele hören, aber gibt es so Erlebnisse oder Begegnungen in dieser Arbeit, die du tust, die dich so besonders geprägt haben, die dir in Erinnerung sind, die dir vielleicht auch Kraft geben, das auch weiterhin zu machen? Das ist ja schon auch eine sehr belastende Aufgabe sein.
Belastend finde ich natürlich immer wieder Einsätze oder emotional packend, bei denen Kinder betroffen sind. Ob Kinder dann verstorben sind oder hinterblieben sind, macht da gar nicht so einen großen Unterschied. Wenn Kinder beteiligt sind, ist das immer ist das sehr emotional. Das ist, ja, das beschäftigt mich dann auch im Nachgang. Und gleichzeitig sind das aber auch die Ereignisse, die so viel Positivität vermitteln, weil Kinder so anders trauern und so hilfreich trauern. Kann ich gleich noch mal ein bisschen was auch zu erzählen, wie sprunghaft Kinder trauern und wie hilfreich das sein kann, sich auch Ruhephasen in diesen Trauerprozessen zu gönnen. Und das ist schön mit anzusehen, wie Kinder das gut schaffen.
Da will ich direkt einsteigen. Also gibt es Unterschiede zwischen den Trauerprozessen von Kindern und Erwachsenen? Magst du da noch so ein bisschen näher drauf eingehen, was das genau heißt? Das finde ich total spannend gerade.
Abhängig ist das Verstehen des Todes und der zeitlichen Idee zu Endlichkeit und Unendlichkeit erst in einem fortschrittlichen Alter. Das heißt, kleine Kinder können noch gar nicht verstehen, was heißt eigentlich dieses für immer. Und das bedeutet, dass die ganz anders trauern, die springen in so Pfützen rein, kann man sagen, in so Trauerpfützen und genauso schnell springen die auch wieder raus. Also im einen Moment ist irgendwie morgens die Frage, wo ist denn Papa? Die Antwort ist, Papa ist tot, dann wird ganz bitter geweint und im nächsten Augenblick ist die Frage, kann ich Nutella essen? Und es ist irgendwie, das nächste Spiel wird vorbereitet. Die Kinder schaffen das total klasse, sich so zu belasten, wie sie das aushalten können und springen dann wieder auch in Glücksmomente und in Spaß und Freude. Das ist für uns Erwachsenen ganz häufig schwer anzusehen. Wir bekommen, das wirkt so skurril, wir bekommen die Idee, ist das gesund? Kann das gut sein, wie das Kind da trauert? Und es ist total hilfreich. Wir könnten uns eigentlich eine Scheibe davon abschneiden und es auch zulassen, in Trauerprozessen positive Erlebnisse zu haben und Freude zu empfinden.
Ja, erinnert mich daran, das ist, glaube ich, in Mexiko ist beispielsweise das Trauern bei Gestorbenen ganz anders als hier in Deutschland, in Europa, sage ich jetzt mal. Hier ist es eher, man trägt schwarz und es ist alles ruhig, es ist alles sehr schwer, sagen wir es. Und in Mexiko wird ein Tod häufig auch einfach gefeiert.
Das finde ich auch total spannend und da gab es auch mal einen Einsatz, den ich im Rahmen der Notfallbegleitung erleben durfte. Da ging es um eine afrikanische Familie und den Trauerprozess, der mich zu Beginn total irritiert hat, weil es war ganz laut, es war ganz hysterisch. Es erschien schon unglaublich dramatisch und in meiner Vorstellung, oder ich hatte so ein bisschen die Sorge, brauchen wir hier gleich nochmal irgendwie auch einen Krankenwagen für die Hinterbliebenen. Und es war so klar, nein, es ist einfach die Kultur, die nochmal ganz anders trauert, die ganz anders damit umgeht, die das total körperlich macht, mit Gebete schreien, laute Gesänge mit der ganzen Familie, ganz viel Bewegung. In der Körperlichkeit. Das war ganz, ganz anders. Das fand ich super spannend. Und ich glaube, so unterschiedlich wie die Kulturen trauern, trauern auch alle Menschen. Jedes Kind trauert anders, jeder Erwachsene trauert anders. Und da ist so viel Möglichkeit zur kreativen Trauerprozessentwicklung auch.
So unterschiedlich wie Trauer dann sein kann, das finde ich einen sehr interessanten Punkt nochmal, dass es tatsächlich unterschiedliche Trauerkulturen dann gibt. Gibt es denn so etwas wie Trauerphasen?
Tatsächlich gibt es sowas, da gibt es verschiedene Theorien zu, unterschiedliche Anzahl an Phasen so, aber man geht davon aus, dass zu Beginn ein Teil erstmal ist die Abwehr der Information, die Abwehr des Todes, Abwehr des Verlustes, weil das einen schützenden Aspekt hat. Ich wehr das erstmal ab, ich kann das gerade nicht aushalten, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. So, das ist ein Teil dieser Phasen. Dann gibt es noch die Phase der Wut, des Nicht-Annehmen-Wollens. Im weiteren Verlauf geht es darum, in Verhandlung zu treten. Also wie kann ich den Verlust irgendwie doch noch umkehren? Was muss ich bieten, dass der Verstorbene zurückkommt? Beispielsweise solche Gedanken. Dann gibt es auch den Teil der tiefen Trauer. In der Fachliteratur wird es die Depression genannt. Das finde ich ein schwieriges Wort, weil eine Depression was Krankhaftes hat, ein Trauerprozess, aber erstmal ein ganz wichtiger, natürlicher Prozess ist. Deswegen spreche ich eher von tiefgreifender Trauer, also ne, ganz viel Weinen, eine Sehnsucht, eine Leere. All das darf irgendwie sein, bis es dann zu der Integration des Verlustes geht. Das Spannende daran ist aber, dass nichts davon linear verläuft. Also wir können davon ausgehen, dass wir Phasen irgendwie überspringen, dass wir wieder zurückgehen in andere Phasen, dass sich Phasen auch vermischen, dass irgendwie Wut und Zorn auch parallel mit einer tiefgreifenden Trauer sein kann. Also es ist kein Prozess, der immer gleich abläuft und es gibt auch keine... Also es ist kein Muss, das muss so nicht ja. durchlaufen werden.
Es ist ja immer dieses Verführerische bei Phasenmodellen, dass man dann denkt, ich bin jetzt in Phase 3 und dann müsste ich ja nächste Woche in Phase 4 kommen. So, und dann ist Phase 5 und dann bin ich fertig damit. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass das nicht so linear funktionieren kann. Aber ich habe, glaube ich, so ein bisschen auch da wurde nochmal klar, was so der Sinn eigentlich von dieser Trauer ist, nämlich eine schmerzhafte Erfahrung so zu verarbeiten, dass ich damit gut leben kann. So würde ich das jetzt mal.
Genau, das ist ein Anpassungsprozess. Ja. Ein Anpassungsprozess an eine veränderte Lebenssituation und die Integration dieser unwiderruflichen Erfahrung. Mhm.
Ist das denn bei Kindern ähnlich? Laufen da diese Phasen ähnlich ab oder ist das einfach, weil es so sprunghaft ist, gar nicht in Phasen zu gliedern?
Dadurch, dass diese Phasen ja gar nicht linear ablaufen, können wir auch schon davon ausgehen, dass das bei Kindern, dass man die Phasen auf die Kinder auch projizieren kann. Die Frage ist immer, welche Reaktionen zeigen Kinder im Gegensatz zu Erwachsenen? Und das unterscheidet sich schon. Bei Kindern ist das häufig, dass sie in Wut und Frustration irgendwie reagieren können, in sozialem Rückzug reagieren können. Also es ist alles irgendwie offen. Wir Erwachsenen haben da in der Regel schon einen leichteren Umgang mitgefunden oder leichter ist vielleicht nicht das passende Wort. Wir haben schon in der Regel schon Erfahrungen mit Verlusten gemacht. Also ein Verlust ist ja auch schon irgendwie die Beziehungstrennung oder ähnliches. Und da haben wir Erwachsenen schon eine gute Idee dazu, wie Verluste irgendwie verarbeitet werden können und sind natürlich auch nochmal anders angepasst als Kinder und Jugendliche. Und bei Kindern und Jugendlichen kann davon ausgegangen werden, dass die in allen Reaktionen irgendwie reagieren können. Na, das können wir Erwachsene natürlich auch. Also erstmal ist jede Reaktion auf den Verlust und auf die Erfahrung völlig normal. Was absurd ist, ist die Erfahrung, die wir da machen. Also nicht die Reaktion ist verrückt, sondern das Ereignis ist verrückt.
Definitiv. Kann das auch sein, dass man... Du sagtest ja gerade, von Trauer hin zu kann ich Nutellabrot essen, kann es ja vielleicht auch sein, dass es einfach Momente gibt, Situationen gibt, wo man denkt, also wo man weiß, ein Kind, es gibt ein tragisches Erlebnis in der Familie und das Kind reagiert so gefühlt gar nicht. Woran kann ich merken, dass das Kind dass das Kind trauert, obwohl ich das vielleicht gar nicht auf den ersten Blick irgendwie sehe. Wie kann ich das einschätzen?
Ja, Trauer kann total unterschiedlich sein. Das muss sich nicht in typischen Symptomen wie Tränen und Weinen irgendwie äußern. Das kann auch was sein wie Bauchschmerzen. Also Kinder reagieren häufig mit körperlichen Symptomen und kommen irgendwie abends runter und sagen, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen und haben das Gefühl dahinter noch gar nicht klar. Und das ist dann das Wichtige, dass wir Erwachsenen die Kinder gut begleiten, dass wir sie gut in Sprache begleiten, denen zu dem, was sie körperlich empfinden, auch ein Gefühl vermitteln können und sagen können, ach, es drückt im Bauch ganz doll, bist du vielleicht traurig, hast du Bauchschmerzen, ne, weil du den Opa so vermisst oder ähnliches, dass wir die Worte finden, die Kinder vielleicht noch nicht haben.
Okay, also das ist schon die Idee, dass man die dazu hinführt. Kann es sein, dass das was mit diesem Thema zu tun hat? Also das sollte man auf jeden Fall schon.
Ja, genau. Wenn wir die Idee haben, wenn wir gerade wissen, es ist irgendwie jemand gestorben, so, und dann dürfen wir das sehr wohl ansprechen. Und
aber auch wahrscheinlich fragen. Also jetzt nicht davon ausgehen, das ist weil, sondern eher fragen, wie siehst du das, damit das Kind wahrscheinlich auch überhaupt fühlt oder in sich gehen kann. Ist es denn wirklich das Gefühl?
Ja, genau. Und gut ist auch immer, wenn wir mit positivem Beispiel vorangehen. Also wenn ich von mir berichte als Hinterbliebene, boah, mir geht es irgendwie auch gar nicht gut. Ich bin ganz traurig, ich habe Bauchschmerzen, ich vermisse den Papa. Dass ich vorangehe und schon mal deutlich mache, also Worte dafür finde, wie sich was ausdrücken kann und das auch in den Zusammenhang stelle. Und wenn ich das für mich in den Zusammenhang stelle, kann das Kind daraus das mitnehmen, was es braucht. Und dann gebe ich dem Kind die Antwort nicht vor.
Ist natürlich auch, also wenn ich jetzt gerade dieses Beispiel habe, der Vater stirbt, ist das natürlich auch eine unfassbar große Belastung für die Frau, die eigene Trauer verarbeiten zu können, um für die Kinder so da zu sein. Das erfordert ja unglaubliche Leistung und unglaubliche Fähigkeit, mit dieser eigenen Trauer umzugehen.
Definitiv, ja. Das ist so und das ist kann aber auch ein ganz schöner Prozess sein, das gemeinsam zu schaffen und gemeinsam auszuhalten und gemeinsam auch zu weinen. Und auch als Mama und auch als Oma darf ich weinen und sagen, ich bin gerade traurig, aber es wird auch wieder Momente geben, da bin ich glücklich, und dem Kind die Möglichkeit geben, mit diesem Trauerprozess umzugehen.
Also gemeinsame Zeit hilft, gemeinsam weinen hilft. Was kann da noch helfen?
Ganz viel Offenheit ist wichtig. Die Kinder werden Fragen stellen. Auch das ist so vom Alter abhängig. Kleine Kinder bis zum Grundschulalter haben noch keine Idee von Zeit und Tod. So. Die können aber schon die Non-Funktionalität verstehen. Also verstehen, dass ein Körper nicht mehr arbeitet, dass er nur noch liegt. So fängt das Verständnis von Tod an. Und da offen zu sein für all die Fragen, die da kommen. Ich habe eine persönliche Erfahrung gemacht, als meine Mutter verstorben ist und mein Neffe dann auch Fragen gestellt hat und gesagt hat, als er dann bei mir irgendwie mit am Bett meiner Mutter saß, gefragt hat, ob wir sie jetzt nicht aus dem Bett schubsen könnten, dann würde sie ja wieder aufstehen. Da war der, ich meine, 5 Jahre alt, und dann haben wir ihm erklärt, nee, die kann nicht mehr aufstehen, weil die ist tot. Sie kann sich nicht mehr bewegen. Ja, aber dann kann ja der Opa sie wieder aufheben und hinstellen. Dann kann sie ja weiterlaufen. Also es war glasklar, die liegt da, die kann sich nicht bewegen. Aber es war noch nicht klar, was heißt das denn eigentlich, wirklich tot zu sein? Also die kommt doch wieder. Die ist doch jetzt gerade nur Leben raus. Aber die wird ja wieder laufen können, wenn man ihr ein bisschen hilft. So. Und es war ganz spannend, das mitzuerleben und ihm die Möglichkeit zu geben, all diese Fragen zu stellen. Er hat letztendlich die Hand meiner verstorbenen Mutter angefasst, hochgehoben, um zu merken, wie schwer dieser Mensch jetzt ist und dass das gar nicht geht, dass der einfach wieder läuft. So, und hat sich mit diesem Erlebnis hautnah auseinandersetzen können, so wie er das brauchte. Und irgendwann ist er aufgestanden und hat gespielt. Und dann waren die Fragen erledigt. Und, ja.
Und das ist wahrscheinlich ein ganz prägender Moment für
Total.
Ihn gewesen.
Ja.
So, und das kann, glaube ich, unglaublich bereichernd sein. Ist aber enorm wichtig, da auch, dass Erwachsene dabei sind und das begleiten.
Und auch die gewisse Stabilität mitbringen. Wenn ich als Erwachsener nicht stabil genug bin, mein Kind in dieser Situation zu begleiten, dann sollte ich das nicht tun. Also, ne, oft werde ich irgendwie gefragt, soll das Kind mit zu der Beerdigung, gerade so in Notfallseelsorge einsetzen, wenn dann Kinder beteiligt sind, wie gehen wir damit um, was machen wir? Und da das Kind braucht eine Stabilität von Bezugspersonen oder mindestens irgendwen, der stabil an der Seite steht in diesen Ereignissen. Und wenn ich das nicht bieten kann, dann ist es teilweise auch besser, das Kind nicht mit zur Beerdigung zu nehmen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit, dem Kind Erfahrungen mit Verlust, Tod und Trauer irgendwie zu geben. Das heißt, das Kind zu beteiligen ist eine gute Idee, aber nur, wenn es die Stabilität durch Erwachsene erhält, die es an diesen Tagen, in diesen Situationen braucht.
Und vielleicht zu denken, dass eine Beerdigung auch nur ein Teil von Trauerarbeit ist. Vielleicht ein großer, vielleicht ein wichtiger, aber auch nur ein Teil. Ja. Wenn ich selber merke, ich schaffe es nicht, ist es dann eine Idee beispielsweise, ich frage meinen Bruder, ich frage meine Schwester, der oder die mit dieser Situation besser auskommt. Ist das eine Idee?
Ja, definitiv, genau. Das ist eine gute Idee. Wenn eine gute Beziehung zwischen dem Kind und der dann zur Verfügung stehenden Bezugsperson da ist, dann ist das eine gute Möglichkeit. Und dem Kind auch zu sagen, was da auf das Kind zukommt. Also eine Beerdigung oder alles, was irgendwie in diesen Prozessen passiert, vorher durchzuspielen, dem Kind zu erklären. Es gibt unglaublich viele Bücher zu diesen Themen. Es gibt die Möglichkeit, vorher selber mal auf den Friedhof zu gehen und vielleicht, so skurril wie es auch irgendwie sich anhören mag, eine andere Beerdigung sich aus der Ferne mal anzuschauen und zu gucken, wie läuft sowas. Da ist irgendwie ein Sarg, dass all das, was da passiert, ist erstmal nicht vorstellbar. Und das gut vorzubereiten und das Kind angemessen zu beteiligen. Und wenn die Beerdigung, die Begleitung dabei nicht Teil des Prozesses sein kann, weil es nicht die passenden Angehörigen gibt, die stabil genug sind, dann gibt es immer noch auch unzählig viele andere Möglichkeiten. Die Bestattungsinstitute beteiligen heute die Kinder genauso gut wie auch die Erwachsenen. Also es gibt die Möglichkeit, Särge anzumalen. Selbst die Urnen können angemalt werden. Luftballons steigen lassen und nochmal irgendwie nette Worte in den Himmel geben. Da gibt es ganz, ganz viele kreative Ideen, Kinder auch zu beteiligen an diesen Prozessen, auch wenn sie nicht an allen einzelnen Schritten beteiligt werden.
Das ist nochmal ein guter Hinweis, dass auch in diesen Momenten dann auch wahrscheinlich muss man das auch aktiv ansprechen. Okay, ich würde jetzt gerne den Blick so darauf lenken, auf Pflegekinder, so ein bisschen im Speziellen. Viele Sachen, klar, der Verlust eines Elternteils, vielleicht eines Pflegeelternteils, wenn das Kind lange gebunden ist, wird wahrscheinlich ähnliche Trauermomente haben, wie wenn es ein leibliches Kind ist. Dennoch gibt es, glaube ich, so ein paar spezielle Themen für die Pflegekinder halt insbesondere betreffen, denn Pflegekinder haben ja schon direkt in ihrem frühen Leben sehr viele gravierende Dinge erlebt. Auf jeden Fall hat den Verlust der leiblichen Eltern, der Eltern als alltäglich zentrale Person, also dass sie halt nicht mehr in ihrem Elternhaus leben können. Ist das Leben von Pflegekindern also direkt schon mit diesem Thema Trauer verbunden?
Es ist zumindest davon auszugehen, dass sie mit Verlusten zu tun hatten. In welcher Form Trauerprozesse da im Nachgang vonstatten gingen, ist natürlich schwer zu sagen. Aber in der Regel muss man sagen, dass mindestens der Abbruch und selbst wenn es direkt nach der Geburt war, der Beziehung zur Mutter, der Bindung zur Mutter nach der Schwangerschaft, ja ein elementar wichtiges Erlebnis war und ein Riesenverlust für dieses Kind bedeutet. Genau, und das ist natürlich die Pflegekinder sind möglicherweise weniger sicher gebunden, haben in den frühesten Lebensmonaten, wo eigentlich das Urvertrauen gebildet werden sollte, schlimme Erfahrungen gemacht, im schlimmsten Fall auch Erfahrungen, negative Erfahrungen mit den Bezugspersonen gemacht. Das heißt, diejenigen, die eigentlich die größtmögliche Sicherheit geben sollten, waren verantwortlich für das Leid des Kindes. Da kann man davon ausgehen, dass die natürlich noch mal mehr Schwierigkeiten haben, weitere Verluste gut zu verarbeiten. Wenngleich man das nicht pauschalisieren kann. Wir haben genauso oft auch Pflegekinder, die gut betreut waren, die dann in eine Pflegefamilie gekommen sind und da eine gute Bindung aufbauen konnten und solche Verluste total gut aufarbeiten können.
Wenn ich jetzt als Kind solche sehr frühen Verlustmomente hatte und vor allem halt nie wirklich sicher gebunden war und dann in späteren Jahren dann halt solche Verlusterfahrungen wie Tod einer engen Bezugsperson erlebe, was geht an deinem Kind vor? Was zeigen Kinder dort für Verhalten und wie kann ich als Pflegeeltern das überhaupt einschätzen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass die Kinder, wenn sie in den frühen Lebensmonaten, Lebensjahren so gravierende Erfahrungen machen, gibt es keine Wörter dazu. Die haben keine Worte für das, was denen passiert ist. Aber die Emotionalität und das Körperempfinden zu den Erfahrungen ist da. Und das kann dann natürlich in solchen Situationen, die sie dann später wieder erleben, heißt der Verlust eines nahen Angehörigen, kann die gleiche Emotionalität auslösen, wie sie die damals erfahren haben, bei beispielsweise der Inobhutnahme. Und dadurch, dass sie keine Wörter jemals dafür gelernt haben und das vielleicht auch nicht in ihre Persönlichkeit, in ihre Erfahrung integriert haben, kann es dann dazu führen, dass sie deutlich schneller instabil sind, dass sie das möglicherweise nicht so gut verarbeiten können. Und durch diese emotionale Empfindung, die sie aus der frühesten Kindheit schon kennen, getriggert werden. Und ja, im schlimmsten Fall können Dissoziationen entstehen, Kinder, die sich abspalten.
Was heißt Dissoziation?
Abgespalten sein, also sich abzuspalten von den Empfindungen, die es da gibt, sich aus dem Leben abzuspalten, um das nicht wieder zu erleben, um sich ein Stück weit zu schützen. Genau.
Was heißt das so im Alltag bei so einem Kind?
Oft heißt das im Alltag, dass Kinder, wenn sie getriggert werden und dissoziieren, nicht mehr ansprechbar sind. Also, dass sie sich aus der aktuellen Situation quasi rausnehmen, so ein bisschen über sich fliegen. So kann man das ungefähr verstehen, sich nicht mehr spüren. Das ist natürlich schon, das wäre jetzt ein gravierendes Symptom so, da muss man gut hingucken. Das ist leider nicht immer sehr klar zu erkennen von außen. Insgesamt ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder, egal in welchen Phasen, immer gut beobachten. Also ich glaube, so eine Dissoziation oder auch alle anderen Reaktionen, die es geben kann in Bezug auf Verluste im Trauerprozess, im traumatischen Erfahrungen, ist immer ganz wichtig, dass Bezugspersonen ihre Kinder beobachten und immer eine Idee haben, wie geht es meinem Kind gerade? Also alle Reaktionen, auch so eine Dissoziation, ist erstmal ein schützender Mechanismus für den Menschen, diese Erfahrung nicht aushalten zu müssen. Und wichtig ist dann zu gucken, wann verändert sich mein Kind? Also wann ist es nicht mehr das gleiche Kind? Wann braucht es, also um eine Idee zu kriegen, wann braucht es Unterstützung? Weil erstmal ist ja so eine Trauerreaktion total normal und auch gewünscht. Wir brauchen das, um das zu integrieren, um irgendwie die Erfahrung gut verarbeiten zu können. Und wenn wir Bezugspersonen irgendwann merken, dieses Kind ist verändert, es zieht sich total zurück, es zeigt nicht mehr gleiche Verhaltensweisen, es kommt nicht in den Alltag zurück. Sobald wir Auffälligkeiten über einen längeren Zeitraum entdecken, dann sollten wir uns Sorgen machen.
Was heißt ein längerer Zeitraum? Kann man das überhaupt sagen?
Ja, das kann man gar nicht ganz klar sagen, weil das auch davon abhängig ist, wie nah standen sich das Kind und die Person, die verstorben ist oder das Ereignis, was da gewesen ist. Ja, was gibt es da für Unterstützungsmöglichkeiten? Also es ist gar nicht so klar, in Zeit zu definieren, aber es ist davon auszugehen, dass wenn wir in der Psychotraumatologie sprechen wir von, ich meine, 6 Monaten. Wenn es über 6 Monate hinausgeht, der Trauerprozess, dann wird es krankhaft. So sagt das irgendwie, sagt es die Literatur. Ich wäre da vorsichtig, weil ich glaube, dass es erstmal darum geht, Kinder gut zu begleiten, Menschen gut zu begleiten. Und erst wenn es auffällig wird und die Kinder nicht mehr zurück in ihren Alltag kommen und es nicht, also wir als Bezugspersonen das Gefühl haben, da stimmt was nicht, dann müssen wir uns Sorgen machen. Und natürlich auch bei selbstverletzenden Verhaltensweisen oder bei fremdgefährdenden Verhaltensweisen. So, das sind dann, ne, schon Verhaltensweisen, wo wir natürlich gut gucken müssen, braucht es da doch auch professionelle Unterstützung. Kinder, die sind Jugendliche, die anfangen, sich zu ritzen oder so, da braucht es dann schon auch Unterstützung. So, und dann lieber einen Moment zu früh als zu spät.
Ja. Wen spreche ich denn da an?
Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sind in der Regel gute Ansprechpartner. So,
mit langen Wartelisten.
Genau, mit langen Wartelisten, ne? Genau. Es gibt aber auch Traumapädagogen, Traumatherapeuten, die da gut arbeiten. Es gibt auch viele Gruppen, die da nochmal Angebote machen. Also Hospizarbeit ist immer ein guter Ansprechpartner. Hospiz klingt erstmal so ganz dramatisch und ganz oft haben die aber ganz tolle Angebote für Hinterbliebene. Also Geschwistergruppen. wo hinterbliebene Geschwister in den Austausch kommen können. Das ist nochmal eine ganz besondere Situation, auch wenn das Geschwisterkind stirbt. So, das ist für hinterbliebene Geschwister ganz häufig eine sehr dramatische Erfahrung. Genau, da gibt es in der Regel Gruppen. Es gibt Trauergruppen, ja.
Mhm. Also ein großes Potpourri, und dann kann man sich ja ein bisschen nur umhören, was es denn so alles jeweils vor Ort gibt. Und im normalen Alltag, du hast es eben gerade schon so ein bisschen gesagt, was gibt es denn so für Rituale und Methoden, auch gerade für Pflegekinder, die helfen? Gibt es dann doch etwas Spezielles, oder sind das die gleichen Ideen?
Ja, also insgesamt gibt es dabei keine Grenzen. Da darf man total kreativ sein und ganz, ganz viel irgendwie machen, ausprobieren. Rituale sind total gut und wichtig. Die schaffen erstmal Sicherheiten. Schön ist beispielsweise an dem Geburtstag des Verstorbenen nochmal eine Kerze anzuzünden und gemeinsam irgendwie innezuhalten. Vielleicht das Lieblingsbuch des Verstorbenen zu lesen, zum Grab zu gehen und da irgendwie was gemeinsam zu gestalten. Es gibt tolle Bücher auch zum Ausfüllen, die man gut bearbeiten kann mit Fotos des Verstorbenen. Da kann man gut irgendwie drin arbeiten. Ja, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Also ich habe mal irgendwann, war ich mit meinem Neffen im Gartencenter, und er wollte unbedingt eine fleischfressende Pflanze auf das Grab meiner Mutter stellen, weil er sagte, im Sommer kommen immer die ganzen Fliegen und stören dann die Oma. Das haben wir dann gemacht. Also da sieht man mal, es ist irgendwie ein bisschen skurril, da eine fleischfressende Pflanze auf dem Grab irgendwie zu haben.
Ja.
Genau, und warum nicht?
Blumen liegen da doch meistens. Warum keine fleischfressende Pflanze?
Und die Idee dahinter, dann wird die Oma von den ganzen Fliegen nicht mehr gestört, ist ein ganz toller Gedanke.
Super, ist richtig tolle Idee. Wo wir jetzt gerade über Rituale gesprochen haben, häufig ist es ja so, dass Pflegekinder auch im Alltag viele Rituale brauchen, um einen ganz geregelten Tagesablauf zu haben. Nun ist es halt, wenn eine enge Bezugsperson stirbt oder etwas anderes Dramatisches passiert, dass dann ja erstmal der Alltag ausgenockt ist. Ist es dennoch wichtig zu versuchen, diese normalen Alltagsrituale aufrechtzuerhalten, oder ist auch dann in dem Moment einfach eine Ausnahmesituation und das ist für Pflegekinder vielleicht wichtiger, aus diesem Ritualen rauszukommen? Also wie finde ich da so eine Balance? Mhm.
Wichtig finde ich immer, dass diejenigen, die das Kind begleiten, die innere Sicherheit und Stabilität mitbringen. Das heißt, wenn ich mich als Mutter mit dem Ritual, was wir da immer gemacht haben, überhaupt nicht mehr wohlfühle und die Stabilität und die Sicherheit dann nicht mehr vermitteln kann, dann kann es auch gut sein, dieses Ritual nicht mehr durchzuführen. Und gemeinsam zu gucken, was können wir stattdessen schaffen. Und gleichzeitig sind natürlich Rituale, die man immer schon gelebt hat, geben Sicherheit, strukturieren den Alltag. Das kann hilfreich sein, aber eben auch nur, wenn ich stabil genug bin, das mit dem Kind zu leben.
Und wahrscheinlich, wenn es beispielsweise ein Ritual gibt, wozu ich aktuell nicht in der Lage bin, ist es halt wichtig, das auch besprechen zu können mit den Pflegekindern. Ach, wie finde ich denn diese passenden Worte? Das ist, glaube ich, somit das Schwerste eigentlich, auch zu erzählen, dass sich jetzt gerade unser Alltag so verändert und ich das nicht mehr kann. Also dieses Ding, passende Worte zu finden, finde ich, glaube ich, so ein ganz, ganz schwieriges Kapitel in dieser Trauerbewältigung.
Ja, die Frage bekommen wir auch ganz oft in der Notfallbegleitung gestellt. Wie sage ich jetzt meinem Kind, dass sich der Papa suizidiert hat? So, wie sage ich das meinem 2-jährigen Kind? Das Schöne ist immer, in dieser noch so dramatischen Situation, gestorben wurde schon. Also wir haben keine Eile. Dieses Kind muss nicht innerhalb der nächsten 10 Minuten diese Information bekommen. Das heißt, wir können uns auf Erwachsenenebene gut strukturieren, wir können uns absprechen, wir können dafür sorgen, dass wir Begleitung irgendwie haben. Jetzt im Pflegekinderwesen zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, Beratung in Anspruch zu nehmen. Wir kommen regelmäßig in die Familien, auch da nochmal zu gucken, was kann da auch der Träger leisten, was kann die Familienberaterin unterstützend tun, kommt die vielleicht dazu, wenn diese Information weitergegeben wird. Das ist erstmal gut, wir haben Zeit, gestorben wurde schon. Und dann ist ganz wichtig, dass wir das benennen, dass wir sagen, was passiert ist. Also es gibt immer wieder Erfahrungen, Menschen, die im Nachgang erzählen, früher wurde mir gesagt, Papa ist eingeschlafen, und ich hatte Monate, Jahre lang Angst vor dem Einschlafen. weil ich mir dachte, ich werde nicht mehr aufwachen, dann bin auch ich tot. Das heißt, wirklich auch zu benennen, was da passiert ist, nämlich der Papa ist tot. Angemessene Worte, da muss man immer gut gucken, in welchem Alter ist das Kind. Also ich muss einem Zweijährigen natürlich nicht erzählen im Detail, wie sich der Papa das Leben genommen hat. Aber es ist auch wichtig, nicht davon zu sprechen, der war krank und ist deshalb gestorben. Sonst entsteht die Idee, möglicherweise, jede Krankheit führt zum Tod. Also dann auch zu erklären, der Papa, der war ganz viel traurig, das hast du gemerkt, der konnte nicht mehr arbeiten und man nennt es Depression und ja, der Papa wollte nicht mehr leben. Und das dann auch zu benennen und der Papa ist jetzt tot und das beim Namen zu nennen.
Ja, und das ist, glaube ich, diese große Hürde, dieses, das wirklich so beim Namen zu nennen. Es ist das, was ich bei dem Interview mit Birgit Latscher vor einiger Zeit, wo ich auch lange drüber nachdachte, die sagte, dass Kinder eigentlich jede Wahrheit aushalten, wenn sie gut erzählt ist und dass es wesentlich besser ist, als irgendeine Story sich zu erfinden, eine Ausrede zu erfinden für etwas. Kinder vertragen die Wahrheit und das finde ich ganz wichtig.
Und Kinder spüren das
ja
auch.
Also das ist das Wichtige.
Genau, wenn ich nicht ehrlich bin und eine Geschichte erzähle, wird das Kind spüren, da stimmt was nicht. Und in dieser Situation, wenn es um einen Verlust geht, dann das Gefühl zu bekommen und ich bekomme hier nicht die Wahrheit, ist das Schlimmste für das Kind. Also
genau.
Wir brauchen
dann
die Wahrheit.
Nicht nur den Verlust, sondern auch gleichzeitig den, nennen wir es vielleicht auch Vertrauensbruch, den das Pflegekind dann zu den Eltern oder generell das Kind. So, für Pflegekinder aber vielleicht noch mal wichtiger, weil das ist natürlich genau dieses, deren Lebensthema, irgendwo akzeptiert zu werden, gebunden zu sein. Und wahrscheinlich ist genau das für Pflegekinder noch viel wichtiger. Also wenn sie merken, nach einigen Jahren, so wie du es sagtest, die hat mir noch Quatsch erzählt, kann das, glaube ich, noch viel schädigender sein.
Ja, und bei Pflegekindern können wir auch davon ausgehen, dass sie noch viel sensibler sind, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen gelernt haben, sensibel zu reagieren und sensibel für Menschen im Außen zu sein. Das heißt, ganz sensibel spüren, ist das hier gerade ehrlich? Also stimmt das, was hier gerade passiert? Und deshalb ist es so wichtig, die Wahrheit zu sagen. Dem Alter entsprechend angemessen. Und ich muss gut gucken, was kann ich dem Kind an Details zumuten. Und die dürfen auch da reinwachsen, also in die Information. Ich muss nicht im Alter von 2 Jahren jede Information, jedes Detail weitergeben. Aber das Kind wird Fragen stellen und wird vielleicht mit 5 nochmal andere Antworten, detailliertere Antworten bekommen.
Es baut, genau, eine Geschichte zu erzählen, die nicht alle Details verrät, aber wo so viel Wahrheit drin ist, dass man hinterher darauf aufbauen kann.
Ja, genau.
Würde ich's nennen, ne? Jetzt haben wir viel eben über Do's gesprochen, jetzt gerade schon über sogenannte Don'ts, also keine Lügengeschichten erzählen, nicht irgendwie etwas dazu erfinden. Was sind denn noch so Dinge, die man vielleicht vermeiden sollte, worauf man achten sollte, dass sie hinter einem Trauerprozess ja nicht im Weg stehen oder den vielleicht sogar behindern können?
Zeit ist ganz elementar wichtig. Also wir müssen den Kindern im Trauerprozess die Zeit geben, die sie brauchen. Also das Kind nicht zu drängen, irgendwie jetzt ist gut mit der Trauer, hör mal auf zu weinen und jetzt ist das doch schon lang genug her. So. Und ganz wichtig ist, eine Sensibilität im Alltag mitzubringen. Also ein Kind, was vielleicht irgendwie schon vor 2 Jahren den Papa verloren hat, kann dann trotzdem 2 Jahre später irgendwie maßgebliche Schwierigkeiten in der Schule haben und dem zugrunde liegt vielleicht doch noch auch der Trauerprozess so. Und dann nicht zu sagen, aber es ist doch lang genug her und jetzt musst du darüber hinweg sein, sondern wirklich die Zeit und den Rahmen auch zu geben,
Also auch nicht so, du hast ja eben von diesen, dass es in der Wissenschaft häufig von diesen 6 Monaten gesprochen wird, wo ein Trauerprozess abgeschlossen werden muss. Das ist wahrscheinlich genau dieser Punkt. Dann nicht zu sagen, so nach 6 Monaten muss es weg sein. Das war's, ist es ja in dem Fall dann nicht, wenn es 2 Jahre später dann nochmal diese Trauer aufpoppt. Und das wahrscheinlich aber auch, das auch immer noch normal ist. Also diese Trauer ist noch nicht verarbeitet, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das ein ganz unnormales Verhalten ist.
Naja, und wann ist Trauer schon wirklich verarbeitet? Also der Verlust eines Menschen darf mich ja mein Leben lang
Lebensthema
begleiten.
Ja.
Genau. So, wenn ich das nicht schaffe, in meinen Alltag zurückzukommen, wenn ich es nicht schaffe, in die Schule zu gehen, wenn ich es nicht schaffe, zur Arbeit zu gehen, wenn ich meine Hobbys nicht mehr aufnehme, die ich jahrelang hatte, wenn ich also maßgebliche Auffälligkeiten irgendwie zeige, dann sollten wir losgehen, dann sollten wir uns Sorgen machen, dann könnte dem eine Depression oder auch eine posttraumatische Belastungsstörung zugrunde liegen. Aber erstmal, wenn ich gut im Alltag zurückkomme, dann darf mich Trauer auch immer wieder ereilen, auch noch Jahre später.
Bei Pflegekindern, das Besondere ist ja, dass sie, wir nennen es ja immer, die haben zwei Familien, nämlich eine Familie, in der die leben, die Pflegefamilie, und eine, ja, wo sie geboren sind, wo sie herkommen, die Eltern, leibliche Eltern, wie man es auch immer nennen will. Wie erleben denn Pflegekinder, wenn sie von dem Tod von Elternteilen hören? So insbesondere, wenn die halt auch mitunter die jahrelang nicht gesehen haben. Ist ja auch eine ganz besondere Situation, wo man wahrscheinlich auch überhaupt keine Patentlösung für hat. Und auch die Trauerphasen dann wahrscheinlich auch einfach überhaupt nicht linear ablaufen, sondern dass erstmal überhaupt begriffen werden muss, oder?
Ja, total. Und das ist ja nochmal was ganz, also es ist einfach, wenn die leiblichen Eltern versterben und ich als Pflegekind keinen Kontakt hatte, dann entgleiten mir da trotzdem Wurzeln. Also trotzdem sterben Menschen, von denen ich meine Identität habe und die ja möglicherweise trotzdem eine große Rolle in meinem Leben spielen, zumindest in der Idee und in der Entwicklung der eigenen Identität. Wo komme ich eigentlich her? Das heißt, da durch den Tod der leiblichen Eltern schneide ich möglicherweise auch die Möglichkeit ab, oder es ist die Möglichkeit abgeschnitten, da nochmal irgendwie einen Kontakt herzustellen. Ich kann nicht mehr herausfinden, woher ich komme.
Es ist endgültig.
Genau, es ist endgültig. Und die Schwierigkeit ist dann natürlich auch, die Kinder trauern um ihre Eltern und gleichzeitig sind sie aber in einem neuen Familiensetting total integriert. Die werden weniger trauern, die werden anders trauern und da ist es ganz wichtig hinzugucken und dem Kind die Möglichkeit zu geben, zu trauern, da auch Erfahrungen zu machen, das zu sehen und dem die Trauer auch erleben zu dürfen, das gut zu begleiten und gut hinzugucken, weil das ist natürlich, die Gefahr besteht, da in einen Loyalitätskonflikt zu geraten. Ich bin hier in meiner neuen Familie, die muss ich lieben, jetzt stirbt aber irgendwie meine Mutter. Darf ich trauern? Auch die Frage, muss ich trauern? Mhm. Also mir wird jetzt gesagt, meine Mutter ist gestorben, ja. Aber ich kenne die ja gar nicht. Muss ich da jetzt weinen? Was passiert hier eigentlich mit mir? Und da offen für zu sein, also offen für die Fragen, für die Gespräche und mit dem Kind auch genau das zu besprechen und zu sagen, jetzt ist dir deine Mama gestorben und du kennst die gar nicht, wie fühlt sich das an, was brauchst du da, offen im Gespräch zu sein und auch die Möglichkeit und die Offenheit mitzubringen, vielleicht auch auf die Suche zu gehen. Also wenn ich mir vorstelle, das Kind hat möglicherweise nie eine Idee zu den Eltern gehabt, es gab keine Kontakte und es erfährt von dem Tod der leiblichen Mutter, fängt vielleicht aber damit auch das Interesse daran an. Wer ist denn diese Frau eigentlich? Und dann auch die Offenheit mitzubringen, da Nachforschungen anzustellen, so wie es das Kind gut vertragen kann. Aber das Kind zu begleiten in diesem Prozess.
Also dass der Tod, also dieses eigentlich endgültige, aber ein neuer Anfang ist, beispielsweise Biografiearbeit.
Genau, Biografiearbeit.
Weil das der Auslöser war, dass sich das Kind für dieses Thema, wo komme ich eigentlich her, für die Wurzeln, dadurch mehr interessiert. Und das ist ja auch, also kann das auch wieder etwas sein, um eine ganz andere Form von Integration, nämlich wo komme ich eigentlich her, diese eigene Biografie zu verarbeiten zu können. Ne? Ein anderes Beispiel, das hat jetzt nichts mit Tod zu tun, ist dann ja, wo ich auch denke, das ist auch Verlust und es kann auch Trauer sein, ist, wenn der Kontakt zu den leiblichen Eltern komplett abreißt, die Eltern sind oder die Mutter, zu der vielleicht mal ein Kontakt bestand, ist untergetaucht. Aus den unterschiedlichsten Gründen, die es dann halt häufig gibt. Das weißt du wesentlich besser aus deinem Arbeitsalltag, was es für Gründe geben kann. Und das Kind eigentlich den Kontakt gesucht hat. Das ist wahrscheinlich auch eine Art von Trauerarbeit, die man da leisten muss. Wie geht man damit um?
das ist definitiv auch ein Trauerprozess, der da startet. Wir können davon ausgehen, dass sogar die Abgabe des Schnullers im Kleinkindalter ein Trauerprozess ist, so den Kinder durchleben. Das sind die kleinen Verluste des Alltags für uns im Erwachsenen, in der Erwachsenenwahrnehmung. Und gleichzeitig sind das aber Möglichkeiten, um Kindern einen Umgang mit Trauerprozessen zu ermöglichen. Und genauso ist es auch, wenn Eltern entscheiden, keinen Kontakt mehr zum Kind zu haben oder warum auch immer dieser Kontakt abbricht. Das ist ein Trauerprozess und das braucht ein Zugeständnis von außen, dass da getrauert werden darf. So, und dass das auch total blöd ist, dass diese Kontakte nicht mehr stattfinden und dass diese Trauer da sein darf. Und gleichzeitig kann dann aber auch geschaut werden, was können wir stattdessen machen? Also was braucht das Kind? Möchte das irgendwie trotzdem Briefe schreiben, auch wenn die nicht abgeschickt werden? Gibt es vielleicht eine Erinnerungsbox, die ich gestalten kann, dem Kind die Möglichkeit zu geben, trotzdem die Worte loszuwerden, die es loswerden möchte, wenngleich nicht die Möglichkeit besteht, den Eltern das selber zu sagen? Und da kreativ zu sein und zu gucken, was ist hilfreich, was braucht das Kind, um trotzdem den Prozess irgendwie zu gehen und das auszuhalten.
Ich glaube, das könnte ich, glaube ich, jetzt noch lange darüber reden, wie dieses Thema Besuchskontakte, Besuchsabbruch, aber ich glaube, das ist an der Stelle jetzt, glaube ich, würde ich gerne noch was anderes ansprechen, nämlich so ein dritter Fall. Nämlich, wenn ein Pflegekind ist jetzt beispielsweise relativ frisch in einer Familie oder noch nicht so eng gebunden und beispielsweise die Großmutter der Pflegefamilie stirbt und alle sind in tiefer Trauer. Und das Kind ist da aber erst seit einigen Monaten, kennt die Person vielleicht noch gar nicht. Wie gehe ich denn damit um? Weil das Kind wird an der Stelle, wird sich auch denken, kann gar nicht trauern, weil ich kenne diese Person nicht, aber muss ich jetzt trauern? Also in welcher Ambivalenz befinden sich da eigentlich Pflegekinder und was kann ich als Pflegeeltern dann an der Stelle tun? Einerseits diesen Trauer der beispielsweise der eigenen Mutter verarbeiten zu können und gleichzeitig für das Pflegekind mit seinen eigenen Themen und seinen eigenen Sorgen irgendwie noch im Blick zu behalten.
Und das ist total spannend, finde ich, weil das ist so, es kann so alles sein. Also jede Reaktion kann ja sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dieses Kind reagiert auf einmal übermäßig schräg darauf, dann würde ich mir ja auch die Frage stellen, woher kommt das denn jetzt? Eigentlich kennt dieses Kind die Oma doch kaum. Und möglicherweise wird es da auch wieder in den eigenen Themen angetriggert. Also es kann alles sein. Vielleicht ist es tief traurig, vielleicht kann es das gar nicht aushalten, die Trauer der anderen zu erleben und keine eigene zu spüren. Vielleicht ist es mit seinen eigenen Themen beschäftigt und der Trauer, die es damals als Kind erlebt hat. Und es wird gerade getriggert, aber es geht gar nicht um den Verlust dieser Oma. Und das Wichtige ist immer wieder in allen Prozessen im Gespräch zu sein, also sich anzubieten als Gesprächspartner, Rituale zu schaffen, Möglichkeiten der Trauerentwicklung zu bieten. Und man darf mit dem Kind dann auch besprechen, was man vielleicht irgendwie selber für eine Hypothese hat. So. Und auch zu sagen, hey, du kanntest die Oma gar nicht so gut und trotzdem darfst du traurig sein. Und es ist aber auch okay, mal nicht traurig zu sein. Und da ist auch ganz egal, wie lange wir jemanden kennen, wie nah wir beieinander waren. Wichtig ist, den Kindern zu vermitteln, dass alles erstmal sein darf. Also es darf Freude sein, es darf Trauer sein, es darf Schmerz sein, es darf Wut sein. Und auch Schuldgefühle sind häufig Thema, gerade bei Pflegekindern, die dann vielleicht die Idee haben, jetzt bin ich hierher gekommen und schwupp steht die Oma. Hat das mit mir zu tun? Das darf erstmal sein und es gehört zum Prozess dazu. Und dann gemeinsam im Gespräch zu sein und zu erklären, nein, die Oma war alt, die ist gestorben. Weil alte Menschen irgendwann sterben, der Körper schafft das nicht für immer, ne? Obwohl die Medizin so gut ist heute, aber irgendwann sterben alte Leute oder kranke Leute. Und deutlich zu machen, warum ist dieser Mensch gestorben und trotzdem dürfen die Gefühle des Kindes alle sein.
Mhm. Wow, ist aber dann doch einfach ein unglaublich komplizierter Prozess irgendwie an der Stelle, weil so viele Fragezeichen irgendwie da sein können, gerade mit einem Pflegekind, da irgendwie zu schauen, was ist denn eigentlich der gute Grund für dieses Handeln? Also das rauszufinden, das ist ja wirklich eine komplette Detektivarbeit, die ja, da genau. An der Stelle, ja. Also die Pflegeeltern tun, ihr als BeraterInnen an der Stelle tut, das finde ich total spannend. Ja.
Und das ist immer wichtig mit Pflegekindern oder Kindern generell, so eine traumasensible Haltung zu haben. Dazu gehört genau dieser gute Grund, den du angesprochen hast, die Idee zu haben, dass die Verhaltensweisen, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch zeigen, Sinn machen. Also in dieser Situation biografisch bedingt Sinn machen. Und so kann ich total gut hingucken, nachfragen, den Grund dahinter verstehen und vielleicht für korrektive Erfahrungen sorgen und die Möglichkeit bieten, eine gute Entwicklung zu machen, weil ich verstehe, warum Verhalten gezeigt wird.
Bei all diesen Themen rund um Trauer und dieses Thema, was wir jetzt gerade hatten, das Gefühle, auf die Suche nach den Gefühlen gehen, was ist der gute Grund, gibt es ja bestimmt auch einige Bücher und andere Empfehlungen, wie man mit Kindern das gut besprechen kann. Ich sehe, du hast einige Sachen schon mitgebracht. Hast du einige Empfehlungen für die Hörerinnen und Hörer, die du einmal kurz vorstellst und die ich dann in die Shownotes packen würde?
Ja. Also erstmal gibt es unglaublich viele Kinderbücher zu dem Thema. Und wenn wir beim guten Grund sind, sind wir ja auch insgesamt beim Thema Emotionalität, heißt Gefühle fühlen, Gefühle empfinden, Gefühle wahrnehmen. Da gibt es ganz, ganz viele gute Bücher dazu. Ich habe jetzt hier eher welche zum Thema Tod und Trauer mitgebracht. Aber das wäre so der Start. Also welche Emotionen habe ich eigentlich? Welche gibt es? Wie fühlen die sich an? So, da kann man schon mal gut mit einsteigen. Und das ist so ein bisschen der Vorreiter für anstehende Verluste und Trauerarbeit dann. Und ansonsten gibt es noch ziemlich gute Bücher. Wenn man beispielsweise irgendwie auf die Beerdigung vorbereiten möchte, gibt es das Buch Die besten Beerdigungen der Welt. Das ist ein tolles Kinderbuch, wo Kinder irgendwie auf die Reise gehen und verschiedene Tiere beerdigen und ganz viele Beerdigungen gestalten. Das ist ein tolles Buch. Ich mag auch total gerne das Buch Für immer in meinem Herzen. Das ist ein Trauer- und Erinnerungsbuch zum Selbergestalten. Das finde ich total klasse. Ich finde, dieses Selbergestalten ist für Kinder ganz, ganz hilfreich.
Genau, das hat was Aktives.
Das hat was Aktives und ich kann dieses Buch dann immer rausholen, wenn ich es brauche. Also ich kann das irgendwie ins Regal stellen, wenn ich das gerade nicht angucken möchte. Ich kann das aber rausholen und mich erinnern und kann dieses Pfützenspringen, wie Kinder Trauer leben, auch total plastisch darstellen. Nämlich ich hole das Buch raus, ich bin in der Pfütze, ich trauere und ich packe das wieder weg und esse mein Nutella-Brot so. Und das finde ich einfach total klasse, so ein Buch zu haben.
Ja.
Genau, und sonst gibt es aber auch unzählige Bücher im Internet, so das können wir gerne nochmal da in die Literaturangaben mit reinschreiben.
Einfach die Liste und ich packe das alles rein. Und das finde ich, glaube ich, das Schöne, nämlich dieses, dass Trauer nicht immer etwas Schweres haben muss, sondern dieses in die Aktion kommen, finde ich da,
glaube
ich,
wichtig. Und es ist auch eine Chance. Es ist eine Chance, für viel Stabilität in der Persönlichkeitsentwicklung zu sorgen. Also dem Kind da die Möglichkeit zu geben, einen positiven Prozess zu gestalten, daraus gestärkt hervorzugehen und irgendwann im Erwachsenenalter vielleicht sagen zu können, ich habe ganz viele Tode erlebt und trotzdem stehe ich hier heute und es geht mir gut. Und ja, möglicherweise macht man damit was, geht zur Notfallbegleitung gibt die eigenen Erfahrungen nochmal weiter.
Schön. Marie, ich danke dir vielmals für dieses Interview. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du noch etwas, quasi eine letzte Botschaft, das ist beim Thema Trauer ist die letzte Botschaft, das klingt blöd. Ich stelle die Frage nochmal anders. Was möchtest du Familien oder Pflegefamilien mit auf den Weg geben, die gerade mit einem trauernden Kind leben?
Ja, ich glaube, ich würde ich möchte, glaube ich, gern Vertrauen weitergeben. Vertrauen in die Welt und in uns Menschen, dass wir solche Prozesse überstehen und im besten Fall gestärkt daraus hervorgehen und dass wir das gut meistern werden. Und Vertrauen auch in die Kinder, dass die das schaffen, einen Umgang damit zu finden. Und ich glaube, es braucht in Trauerprozessen auch ein Stück weit eine Hoffnung. Also dieses Vertrauen, was ich vermittle, ist auch Hoffnung auf, es geht weiter. Das brauchen wir.
Vielen Dank, Marie. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für diese tollen Einblicke und ja, ein sehr interessantes Gespräch zum Thema Trauer, was zum Glück gar nicht so traurig war. Das finde ich sehr gut. Danke dir.
Danke auch.
Das war das Gespräch über Trauer, Verlust und die Begleitung von Pflegekindern in diesen schweren Momenten. Besonders schön fand ich den Gedanken, dass Trauer nicht nur Schmerz bedeutet, sondern auch Raum für Hoffnung und neue Bindung schaffen kann. Wenn ihr mehr zu dem Thema lesen möchtet, vor allem wenn ihr insbesondere euch die Kinderbücher anschauen wollt, dann werft einen Blick in die Shownotes. Dort findet ihr die Links zu all diesen Büchern, die Marie im Interview erwähnt hat. Danke, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.